Das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir begrüßen im Studio jetzt Rainer Zellner, Veranstalter vom Bluegrass Jamboree. 18 Konzerte in 18 Tagen auch?
In 18 Tagen, keine Pause.
Vollgas-Tour, steht alles soweit?
Ja, eigentlich sind wir gut vorbereitet. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Künstler. Ich hoffe, dass die dann auch aus Heathrow rauskommen am Mittwoch, und Donnerstag ist Premiere.
Was ist da los gerade? Wo gibt es noch
In Heathrow in England ist irgendwie ein Streik angesagt von den Fluglotsen oder irgendwie Personal, was ja eigentlich, wogegen man ja nichts sagen kann, aber wenn dann die Künstler zur Show zu spät kommen. Wir haben einen Tag Puffer immer eingebaut.
Nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Bluegrass Jamboree ist jetzt zum dritten Mal ein Festival of Bluegrass and Americana Music. Das Konzept vielleicht von dir nochmal kurz geschildert.
Es ist ein Festival, das auf Tournee geht, also kein Festival, das an einem Ort stattfindet. Und das Ziel ist, den ganzen Klangkosmos von Bluegrass und Americana Music vorzustellen. Und es gibt jedes Jahr neue Besetzungen und jedes Mal drei Acts und eine Session zum Schluss und ja, schöne Shows in schönen Plätzen.
Jetzt haben wir gerade gehört, das war Cahalen Morrison und Ellie West. Was gibt's über die zu sagen? Was ist besonders an denen? Eher so ein bisschen getragener Sound jetzt?
Ja, aber hinter dem, was man so vielleicht oberflächlich so als leicht betrachten könnte, steckt eine unglaubliche Virtuosität. Ich war richtig geschockt, als ich die zum ersten Mal gehört habe, weil die mit alter Spieltechnik eine sehr virtuose Begleitungsform entwickeln. Ein Duo ist das schwierigste Gruppenverhältnis überhaupt, weil man natürlich, wenn einer ausfällt und einer schwach ist, dann fällt alles zusammen. Und bei denen, die greifen perfekt ineinander. Singen ganz vertrackt und trotzdem sehr, sehr warm und sehr virtuos, und Gitarrenspiel und Banjo-Spiel ist einmalig. Die kommen aus Seattle, das ist eigentlich auch nicht gerade die Stadt, wo Bluegrass-Musik normalerweise herkommt. Kommen eher aus der Nähe von Kurt Cobain und Nirvana, kannst du schon sagen. So. Nur, das ist halt, wie man sagt, quiet is the new loud, das könnte man bei denen eigentlich sagen.
Du lässt dich nochmal schocken.
Ja, doch, positiv natürlich. Also die positiven Überraschungen, hinter denen sind wir ja alle her. Weil Langeweile ist auch bei so einer Festivalkonzeption nicht angesagt, weil ich will ja auch meinen Spaß haben.
Wie hast du die jetzt entdeckt? Bist du auf die gestoßen?
Ich bin ziemlich gut verbunden mit einem amerikanischen Netzwerk von Musikern, wo man also sehr gut sehen kann, auf welchen Festivals und auf welchen Einzelkonzerten Künstler spielen. Und ab und zu gibt es auch mal einen Tipp von einem Freund und wieder einem Freund. Und über die 20 Jahre, die wir hier schon amerikanische Konzerte machen, ist da ein Netzwerk, und da kriegt man einen Tipp und dann holt man die CD und dann merkt man, die Kommunikation funktioniert, die wollen auch nach Europa kommen, ist ja auch so, dass nicht alle hierher wollen, die wollen, und dann schaut man sich das ein bisschen auf YouTube an, und wenn ich Glück habe, ich bin alle 2 Jahre in Amerika, dann sehe ich die Bands auch live, die habe ich jetzt einfach so gekauft, weil das ist zweifellos grandios.
Was hast du denen jetzt angeboten? Wie läuft da der Deal auch? Wie bringst du die dann dazu, auf Festivaltour in Europa zu gehen im Dezember?
Na, der Dezember ist ein guter Monat deswegen, weil in Amerika da fast kein Open-Air-Business mehr läuft. Der amerikanische Musikmarkt für unbekannte Bands ist praktisch tot. Also die spielen alle fast nur noch für einen Hut, wie man sagt, oder Tip-Jar. Da steht dann ein großes Glas in der Kneipe, und wenn sie Glück haben, liegen dann ein paar Dollar drin, wenn sie Pech haben nicht. Davon müssen sie dann noch ihr Hotelzimmer und ihr Essen bezahlen. Da ist eine Tourneesituation in Europa und auch in Deutschland vor allem doch sehr viel angenehmer. Und sie bemerken natürlich auch, dass unser Festival eine sehr große Ausstrahlung hat und dass sie vielleicht auch danach dann regelmäßiger in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, wo wir gastieren, auftreten können. Das ist eigentlich gar kein Problem. Und zusammen mit guten Musikern im Bus sitzen, das ist total verlockend. Da kommen die freiwillig.
Und du kannst ihnen ja hier auch was bieten, feste Gagen und feste Eintrittspreise, also das ist ja eine andere Situation.
Ja klar, also das ist komfortabel. Ich denke, dass keine von diesen Gruppen, mit denen wir arbeiten in Amerika, solche Tourneebedingungen finden. Das ist wirklich auch geschuldet dem immer noch, Gott sei Dank, nicht allzu knappen Zuschuss, den manche Institutionen geben, hier zum Beispiel das DAI, die uns ja bei örtlichen Veranstaltungen unterstützen oder gelegentlich auch mal eine Botschaft. Und überhaupt, die Kulturförderung in Deutschland ist zwar miserabel geworden, aber sie ist immer noch höher als in vielen anderen Ländern.
Und das ist in den USA wirklich so schlimm für die Musiker? Also die sind dann auf, wie überleben die dann, wenn sie nur quasi auf den Hut spielen?
Mit Einschränkung, mit Enthaltung, mit Hoffnung. Das können die natürlich nicht ewig machen. Das ist das Problem. Und sie entwickeln halt jetzt über das Internet neue Konzepte. Das finde ich auch sehr spannend. Eine von den Gruppen zum Beispiel, Della May, diese Frauengruppe, die hatten sich angeschlossen an ein Netzwerk, das nennt sich Kickstarter. Und da gibt's dann die Offerte an die Fans. Je nachdem, ob ihr 5 oder 5.000 Euro zahlt, kriegt ihr bestimmte Vergünstigungen, Belohnungen, Privatkonzerte oder was auch immer. Und so haben die ihre CD finanziert. Also das wird jetzt auf jeden Einzelnen immer mehr zukommen. Oder jetzt ein anderes Musikfestival, da geht dann ein Mailing rum. Wollt ihr diesen Lehrer haben, dann müsste jeder von euch nochmal 5 Euro extra überweisen. Und so läuft das jetzt. Also ist zwar ein bisschen schade, aber es ist offensichtlich der einzige Ausweg, wenn die staatlichen Gelder wegfallen, vor allem in Amerika, oder in die falschen Projekte gehen, dass dann da ein Zusammenhalt entsteht. Und den sieht man auch in der Occupy-Bewegung. Da ist gerade in Amerika eine richtig spannende Diskussion mit Künstlern, die sich mit politischen Themen beschäftigen, zu sehen.
Crowdfunding und Crowdsourcing heißen da die Schlagworte. Siehst du das auch in der Amerikaner- und Bluegrass-Bewegung, dass da eine neue Politisierung dann stattfindet und sich das niederschlägt auch in Texten oder in irgendeiner anderen Art von Äußerung?
Also wir hatten jetzt Shotgun Party hier auf Tournee. Das ist ein Trio aus Austin, die auch so ein bisschen unkonventionelle Rockabilly-Country-Musik machen. Die sind da sehr, sehr stark interessiert. Die Bluegrass-Bands im Süden, also da muss ich gestehen, da sind manche doch wirklich auf der Tea-Party-Seite. Die hole ich aber auch nicht. Also das weiß man dann. Und im Norden, Nordosten, jetzt gerade wo die Zentren sind, in Seattle oder in Boston, da findet man dann schon Leute, die sich damit solidarisieren, sympathisieren. Ob das jetzt textlich schon soweit ist, kann ich jetzt noch nicht richtig sagen. Aber das wird in jedem Fall kommen. Also ich habe das Gefühl, da ist eine große Freude unter den Musikern, dass sich das in diese Richtung bewegt momentan.
Insgesamt gilt Bluegrass ja doch eher aber als Hinterwäldlermusik. Oder so, da kommt her aus den Hügeln von sonst wo. Ja?
Genau, da kommt es her aus den Hügeln, wie du sagst, aus dem Südosten. Das war eine Hinterwäldlermusik und das hat sich auch deswegen so lange gehalten, weil das sehr abgeschieden war und der Markt relativ klein war. Natürlich gab es CDs und Tourneen und Radioshows, aber der große Markt wurde es nicht. Wurde erst mit Alison Krauss wurde es ein großer Markt, aber die hat ja dem Bluegrass eigentlich den Zahn gezogen, indem sie das Banjo rausgenommen hat in ihren Hits. Würde ich das nicht mehr als Bluegrass bezeichnen. Manche sagen, es ist eine arme Leute-Musik. Die Texte sind sehr basic-orientiert, sind nicht kommerzorientiert, sondern spiegeln einfach wider, was da passiert ist in den 40er, 50er Jahren. In den 60er, 70er hat es dann angefangen, dass die auch Popsongs aufgenommen haben, auch mal Underground-Hits gespielt haben, auch mal sicher politische Anti-Vietnam-Sachen gemacht haben, zum Teil die Jungen. Interessanterweise haben sich da die politischen Meinungen waren nicht maßgeblich interessant für die Musiker, um zusammen zu spielen, sondern einfach nur die gemeinsame Liebe, sagen wir mal, zu Bill Monroe, der diese Musik ja maßgeblich jetzt bekannt gemacht hat. Jetzt wird die Musik überall gespielt. Ich meine, wir spielen ja auch Musik aus Afrika, wir spielen ja auch Musik aus Asien heutzutage. Das ist dieser Austausch über die Medien, ist ja gar kein Problem mehr. Und in Amerika war das schon immer so. Und seit den 70er, 80er Jahren ist die Bluegrass-Szene schon auch progressiver geworden, aber es gibt natürlich auch Festivals im Süden, die extrem konservativ sind. Und wir haben ja eine Band dabei, die wurden ja schon davon gejagt, einfach weil das geht einfach nicht. Also das, was die da machen, Rap-Songs auf einem Bluegrass-Festival, das ist geht, aber nicht da.
Ja, da sind wir aber neugierig jetzt. Welche sind das?
Das sind die Deadly Gentlemen. Auch schon ein Name, mit dem wir sie allein schon niemals auf einem Festival gebucht. Und wenn man ihre Titelnamen so anschaut, da heißt ein Titel, heißt Bullet in My Shoulder oder Slaughter Me Baby. Und das ist eine Gruppe, die geleitet wird von Greg Smith, Greg List ist der Banjo-Spieler gewesen von Bruce Springsteen auf dem Album Pete Seeger Sessions, wo Pete Seeger Songs gespielt wurden und da hat Bruce Springsteen halt mal akustische Musiker eingeladen, ein sehr schönes Album und Pete Seeger Songs sind ja auch klasse und der ist auch gleichzeitig bei der bekanntesten neuen Folkbands oder einer der bekanntesten neueren Folkbands aus Boston, Crooked Still ist er mit dabei und hat einen eigenen Banjo-Stil entwickelt, aber sein neues Projekt ganz abseits, noch viel, viel weiter weg vom Sound des Bluegrass, aber nicht vom Instrumentarium, sind die Deadly Gentlemen, wo er eben angefangen hat, die erste CD, die war fast nicht anhörbar, die war fast nur gerappt, also nur gesprochen, nur noch Sprache, gar keine Melodie. Haben sie dann gemerkt, das geht auf Dauer nicht. Und jetzt beim zweiten Album kommen dann neue Sachen, Group Shouting, so manchmal so Group Shouting mit Harmoniestimmen und Die Einsätze sind anders und sie greifen aber immer wieder mal Bluegrass auf, sie greifen New Acoustic Music auf, sind, finde ich, momentan mit die progressiv, die besten Musiker im progressiven Bereich in der neuen Bluegrass-Musik. Sensationelle Musiker, wirklich.
Das Lokalmagazin live an diesem Montagvormittag, zu Gast Rainer Zellner, Organisator des Bluegrass Jamboree. Das waren also die Deadly Gentlemen, die Bluegrass und Rap mischen, die sind davon gejagt worden schon. Ja, was können die Leute nicht aushalten an dieser Art von Musik, die Puristen?
Ja, die Texte sind einfach anders. Also im Süden ist man doch konservativ und will einfach den alten Sound, will auch die alten Themen. Und das, was die singen, hat mehr mit Straße zu tun. Die greifen das halt auf. Ist sehr jazzig, sehr, ja, einfach nicht die richtige Schule. Und sie, klar, dass sie lange Haare haben, so, das haben die anderen Bands mittlerweile auch. Obwohl, im Süden, muss ich sagen, ist alles so, wie man sich's hier vorstellt, konservativ. Das, was die anziehen, was die reden und was die Themen sind in Songs und in den Ansagen, da fallen die komplett raus. Das Banjo wird zwar mit, es ist ein fünfseitiges Banjo, was der Greg spielt. Er spielt es aber nicht wie Earl Scruggs, der eigentlich so als der Erfinder des Bluegrass-Picking gilt. Der hat mit drei Fingern gespielt und der Greg hat eine neue Technik entwickelt mit vier Fingern. Deswegen wirbelt es auch immer rum. So wirbelnde Töne, und er ist visuell für einen normalen Bluegrasser nicht zu ertragen, weil er wirklich sehr extrovertiert spielt. Jede seiner Töne und seiner Riffs und Bewegungen gehen durch den ganzen Körper. Es ist eine richtig körperliche Performance, die der Typ macht. Das geht da nicht.
Also da wird es richtig abgehen auf der Bühne?
Ja, also die Jungs sind das härteste und wildeste, was ich in langen Jahren gesehen habe. Da ist nichts reduziert. Die haben keine Angst und sie haben auch keine Polizei, die da steht und sagt, das dürft ihr nicht, weil die sind eigentlich noch unentdeckt. Also die sind auch in Amerika noch gar nicht richtig bekannt. Ich glaube, die werden in den nächsten 3-4 Jahren, wenn die zusammenbleiben, einen Riesensprung nach vorne machen und auch das Genre, das ja gerade sehr diskutiert wird in Amerika. Wie weit dürfen wir gehen? Ist das noch unter dem großen Schirm Bluegrass zu vereinen? Glaube ich, so wie die Infamous String Dusters, die auch schon hier waren, dass das die neue Speerspitze ist von einer Generation, die sagt, Bill Monroe, super, aber wir können auch anders.
Die Punker des Bluegrass?
Ja, kannst du sagen. Also der Gitarrist, der Stash Weislauch, zum Beispiel, der war Heavy-Metal-Gitarrist und Death-Metal, und er sieht irgendeine Verbindung zwischen dem kehligen Mountain-Berg-Gesang aus den Appalachen und Death-Metal. Also irgendwie versucht er da irgendwie, ja, so sagt das, und spielt halt dann auch relativ wilde Gitarrensoli auf der akustischen Gitarre. Die klingen natürlich anders, aber gerade dass ein Metal-Gitarrist, der einen fetten, vollen Sound im Ohr hat, eine akustische Western-Gitarre nimmt, die eigentlich eher so ein Lagerfeuer-Image hat, das finde ich klasse, und das wird also vielen Leuten Augen und Ohren öffnen, ganz sicher.
Aber die Verneigung vor den Originalen ist trotzdem auch noch bei denen gegeben.
Absolut. Also da sind sich alle Bluegrasser einig. Außer manchmal so Punkmusiker, muss ich sagen, die das Banjo zum Beispiel dazu nehmen, so als eine Klangfarbe. Aber wenn du Bands hast, die ein richtiges Bluegrass-Instrumentarium haben, wie auch die Deadly Gentlemen, Geige, Mandoline, Kontrabass, Gitarre, die haben sich alle mit den Spieltechniken beschäftigt. Und die Spieltechniken lerne ich nur, wenn ich die alten Meister studiere, weil man glaubt es kaum, aber das, was Bill Monroe in den 40er, 50er Jahren gespielt hat oder auch die anderen Bands, die nach ihm kamen in den 50ern, das ist heute noch unübertroffen. Und das von der Musikalität, von der Power. Und da entsteht eine Musik, die nicht umsonst Heavy-Metal-Fans gefällt oder auch Rockabilly-Fans, weil die Energie da ist und nicht einfach nur ein Schrumm-Schrumm. Und auch nicht unplugged, wenn irgendwie so ein Elektrogitarrist mal eine schlecht klingende Akustikgitarre in der Hand hat und da mit spitzen Fingern, das sehe ich schon wieder, das Plektrum hält, dass der im Leben keine akustische Gitarre spielen kann. Und da gibt's eine Kunstform akustische Gitarre, Western-Gitarre, Flat-Picking-Gitarre, also mit Plektrum. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das lernst du nur, wenn du die Geschichte dieser Musik kennst.
Und jetzt nochmal, um auf die Diskussion zurückzukommen, was ist eigentlich Bluegrass, wie verfolgst du die und oder was darf das alles noch sein? Wer führt die, wer bestimmt da den Diskurs? Sind es eher die Konservativen oder gibt es da auch progressive Leute, die was zu sagen haben?
Es gibt einmal im Jahr eine Konferenz in Nashville, die IBMA, wo eigentlich 90% aller Bluegrass-Bands aus Amerika von den Profi-Bands auftreten, wo Messestände sind, wo man Panels hat, wo diskutiert wird. Und da gab es für dieses Jahr einen ziemlich großen, fast ein Eklat, weil man den Wortführer einer progressiven Band namens Infamous String Dusters, ich habe es gerade schon gesagt, die hier in Tübingen ein fantastisches Konzert gegeben haben vor 4 Jahren, der Chris Pandolfi, Banjo-Spieler seines Namens, sehr intellektueller, guter Mann, der hat ein Essay geschrieben und wurde dort zu einer Keynote eingeladen. Eine Keynote ist so eine zentrale Rede, wo dann einfach alle Delegates sitzen, die ganz schlimmen aus dem Süden, genauso wie die wenigen aus Kalifornien, die ein bisschen offener sind. Und seitdem geht die Diskussion immer hin und her. Also die ist jetzt angestoßen worden von den Jungen, die es leid sind, dass sie auf den südlichen Festivals keine Jobs kriegen und abgeschoben werden nur hin zu den Jambands. Da gibt's ja diese ganze Jambands-Szene, wo ausuferndere Festivals sind. Ich weiß nicht, kennst du Tubab Crew zum Beispiel? So, ja, Grateful Dead inspirierte Jamband-Idee, aber mit akustischen Instrumenten. Und die wollen eigentlich sich nicht abdrängen lassen. Sie wollen auch nicht sagen, dass sie traditioneller Bluegrass sind, aber sie wollen dazugehören. Und der Chris hat eben gesagt, so wie auch meine Idee zu der ganzen Sache ist, Bluegrass ist ein viel weiterer Begriff wie Irish Folk oder wie Jazz oder wie Rock'n'Roll und muss diese ganzen Richtungen eigentlich unter seinem Dach vereinigen. Macht keinen Sinn, die auszugrenzen. Man kann natürlich sagen, dass eine Band wie die Deadly Gentlemen kein traditioneller Bluegrass sind. Aber sie sind Bluegrass inspiriert, sie verehren die Wurzeln, sie missbrauchen sie nicht und sie entwickeln sie weiter. Und Bill Monroe hat gesagt zu allen Bands, die nach ihm kamen, ihr spielt ganz toll, aber das ist meine Musik. Macht eure eigene. Und diese Grundidee, die hat ja über jetzt 4 Generationen immer dazu geführt, dass man Bluegrass immer weiter verfeinert hat. Aber es gibt so bestimmte Elemente, die Bluegrasser wissen, wenn die noch drin sind, dann ist es noch Bluegrass. Kann ich jetzt nicht genau benennen, weil da sind wir uns alle nicht genau einig, was es ist, aber eigentlich ist mehr so ein unausgesprochenes Ding. Aber auf der Diskussionsebene wird es gerade erbittert diskutiert. Ich glaube auch, weil die Bluegrasser in Amerika ein Problem haben, dass im Süden einfach die Leute auch nicht mehr kommen. Also da sitzen einfach mittlerweile 75-Jährige, die kaufen sich eine Woche vorher bei den Festivals ihren Stuhl. Eine Woche vorher kommen die mit ihrem Camper anmarschiert, sind Rentner, haben natürlich nichts zu tun, setzen sich dann dahin. Und dann geht 3 Tage lang ein Feuerwerk von 11 Uhr morgens bis nachts um 2. Und wie mir Künstler sagten, die hier auf Tour waren, es ist nicht ungewöhnlich, dass 50% der Zuschauer in den ersten 5 Reihen schlafen während des Konzerts. Und das ist natürlich dann irgendwie, wenn du dann die Deadly Gentlemen siehst, das können die nicht aushalten, das geht einfach nicht. Und die Jungen wollen einfach da jetzt mal wieder den Kick bringen, den Bill Monroe gebracht hat, als er zum ersten Mal zur Grand Ole Opry gegangen ist und hat diese alte Bergmusik, die eher behäbig gespielt wurde, doppelt so schnell, viel höher und mit ganz anderer Energie gespielt hat. Das war ein Schock für die damals. Das hat sich aber dann durchgesetzt. Und diese Idee tragen die Bands weiter.
Es ist zum einen halt eine ideologische Diskussion auch, was darf es alles sein, zum anderen aber auch halt ein Wettbewerb, oder? Um einen Markt und dass hier die moderneren Bands dann keine Auftritte kriegen oder so.
Das war immer so. Also auch Bill Monroe hat natürlich versucht, die anderen Bands runterzuhalten, weil durch seine Bluegrass-Band, die Bluegrass Boys, gingen eigentlich alle Musiker, die danach noch wegweisend waren. Das ist eine Schule, genau wie Miles Davis. Das sind die maßgeblichen Leute. Den hat aber auch immer auf die Finger gehauen. Die haben sich aber auch gleich bemüht, zum Beispiel anders zu singen, andere Instrumente in den Vordergrund zu stellen. Competition war immer ganz groß, das ist klar. Die mussten ja leben im Süden davon. Und das ist bis heute so geblieben. Es ist schlimmer geworden, weil seit diesem Film Oh Brother, Where Art Thou von den Coen Brothers mit dem Soundtrack doch ein größerer Markt entstanden ist und auch Alison Krauss mittlerweile als Bluegrass-Sängerin gestartet, mehrere tolle Bluegrass-Alben gemacht, ist die meistverkaufte Country-Sängerin aller Zeiten mit ihrem Bluegrass-Sound oder Bluegrass-inspirierten Sound. Da kommen dann natürlich einige hinterher, die dann da auch abgreifen wollen. Also es ist ein großer Markt für wenige Top-Gruppen, die dann eben auch bei David Letterman auftreten mal. Steve Martin zum Beispiel, der Filmschauspieler, ist ein sehr, sehr guter Banjo-Spieler und spielt regelmäßig mit den Steep Canyon Rangers und die sind permanent bei Jay Leno oder bei diesen großen Talkshows. Das hat natürlich den Effekt, dass die nachher in 2000er Hallen spielen oder noch mehr. Und da wird gekämpft und da schwimmt möglicherweise den konservativen, kleineren Bands schwimmen denen die Fälle weg, weil das ist halt immer reduziert auf Samstagabend irgendwo in der Kneipe und halt im Sommer ein paar Festivals.
Eine Chance für die Bands ist natürlich auch die Europa-Tour, dann zum Bluegrass Jamboree am kommenden Freitag im Franz K., unter anderem auch live hier auf der 96.6. Wir hören nochmal die Deadly Gentlemen, du hast eben gemeint, einer der wildesten Songs da drauf, den man eigentlich sonst nicht im Radio spielt, wenn man auf Bluegrass oder so zu sprechen kommt, das ist die World of Pain, also Rap, die Punker des Bluegrass mit ihrem gerappten Sound. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast Rainer Zellner, Veranstalter des Bluegrass Jamboree Festival von Bluegrass und Americana Musik am Freitag im Franz K. ab 20 Uhr. Das waren Della May, eine reine Mädelsband. Auch ungewöhnlich für dieses Genre.
Ja, sie haben ja gesagt, sag bitte nicht Girl Group zu uns. Das wollten sie gar nicht. Ja, eine reine Frauenband hat es noch nie gegeben. Also es gab ganz früher mal eine Country-Band, die hießen The Coon Creek Girls. Und es gab eine Oldtime-Band, die wir auch schon präsentiert haben. In Tübingen waren wir damit die waren auch im Franz K. Uncle Earl. Und Della May ist eine ganz junge Band. Die sind alle weit unter 30 und haben sich auch im Nordosten zusammengefunden, in Boston. Und das Besondere ist halt, 5 Frauen im Bluegrass, da schlucken sie im Süden, weil wir es ja schon hatten, da werden die wahrscheinlich auch keine Auftritte kriegen, was sehr ungewöhnlich ist. Das ist eine Musik, die eigentlich Männermusik ist. Deswegen, weil sie von der Entstehung her, Bill Monroe, ich habe es vorhin schon gesagt, hat die alten Songs genommen und hat sie schneller gespielt. Und er hat sie vor allem höher gespielt, damit er mit seiner Stimmlage nach oben kam. Also Bluegrass-Gesang ist ja mehrstimmig, mindestens zweistimmig, meistens dreistimmig. Und ist so gesetzt, dass es eben eine Normalstimme gibt. Dann gibt es etwas, das nennt sich Bariton. Das ist die Stimme unter der Melodiestimme. Und es gibt den Tenor, der ist oben drüber. Und das hat er halt nach oben gesetzt, weil das insgesamt sowohl auf den Instrumenten, wenn man in H spielt statt in G, dann klingen die Instrumente anders. Die benutzen dann auch Capodaster, damit sie den offenen Klang des Akkordes behalten können. Und diese Intensität verbunden mit dem hohen Gesang, den ja Männer nur mit Mühe erreichen, diese Höhe, diese Kraft, die ist natürlich bei den Frauen nicht da, weil die kommen ja von selber in diese Höhen. Das ist meine Theorie, dass es deswegen vor allem kein Frauengesang in der Musik erstmal gab. Andere Gründe sicher auch, dass es natürlich in Amerika irgendwie nicht vorgesehen ist, dass Frauen da Country-Musik und Bluegrass vor allem gemacht haben, aber das jetzt mal draußen gelassen, mal jetzt nur rein vom Musikalischen her. Von daher schlagen die jetzt ziemlich ein, haben ihr erstes Album produziert mit so einem Kickstarter-Modell, wo die Fans ihnen das Album finanziert haben und sind ganz glücklich, dass es gerade gereicht hat, rechtzeitig zur Tournee das Album hier fertig zu kriegen. Es liegt ja hier, du hast ja schon den ersten Titel gespielt. Und sie sind auch sie sind nicht ganz so stark. Es gibt das Hauptmännerinstrument im Bluegrass, ich muss es leider sagen, ist das Banjo. Erstmal ist es sauschwer und es ist vom Spieltechnischen her, wenn man durch die ganze Geschichte des Bluegrass guckt, das Instrument, was am wenigsten von Frauen gespielt worden ist. Geigen gibt es sehr viele, Mandolinen relativ selten, Gitarren ab und zu, Kontrabass relativ oft. Also irgendwie das Timing und so und dieses, ja, sich vielleicht nicht so produzieren müssende, man hat den Frauen überhaupt nur einfach diese Position zugedacht. Mehr gibt's nicht, höchstens Kontrabass. Und Banjo gibt's praktisch nicht. Und bei der Band ist das jetzt auch so. Die haben, ihre erste Besetzung war mit einer tollen Banjo-Spielerin. Sie haben aber danach keine mehr gefunden und haben sich jetzt leicht umbesetzt und spielen überwiegend mit 2 Gitarren, ein bisschen Banjo dabei. Ansonsten ist es genauso gut wie jede andere Männerband. Also bin begeistert von denen.
Aber Sie haben wahrscheinlich schon mit den Widrigkeiten auch des Systems und der Szene auch ein bisschen zu kämpfen. Welche Widerstände gibt es da zu überwinden dann für eine Frauenband in einem männerdominierten Business, wie es das Bluegrass dann eben ist?
Die kriegen keine Auftritte im Süden. Also das ist ganz klar. Wir arbeiten ja schon sehr lange für Valerie Smith. Da sind 2 Frauen dabei und mit denen habe ich mich sehr oft unterhalten im Laufe der Tourneen. Die haben gesagt, Mädelbands gibt es im Süden gar nicht. Also da gibt es 1-2 so Glamour. Mädels, da sind halt auch die CDs entsprechend, die Cover will ich gar nicht weiter ausführen, also es ist einfach total sexistisch angelegt und alle anderen, die das nicht mitmachen, die werden nicht gebucht und im Norden ist aber eine völlig andere Situation. Ist ja das Schöne, dass der Bluegrass jetzt eigentlich seine Innovationen aus einer Region kriegt, die nicht mehr da unten ist und damit ist eigentlich auch der Ruf zu diesem großen Schirm klar, weil die Innovationen kommen nicht aus dem Süden. Die neuen Bands, die Punk- und Rap-Bands oder eben auch Delamay mit ihrem Frauen-Bluegrass, der auch hat auch noch andere Elemente, die neu sind im Bluegrass. Das wird von oben heraus, denke ich mal, in den Süden wirken. Und wenn die irgendwann mal doch merken im Süden, dass es eine Werbung ist für Bluegrass und dass die alle Bluegrass auch wertschätzen, die haben vielleicht ein bisschen Angst so in den Bergen unten im Süden, dass sie irgendwie wieder überrannt werden vom Norden und den Städtern.
Ganz alte Ängste, ja. Dann da auf. Wie sieht's denn aus mit dem Bluegrass-Markt für Konzerte und auch für CD-Verkäufe dann im Norden, wo die Innovationen herkommen? Also zwei dieser Kombos, die jetzt hier beim Bluegrass Jamboree spielen, sind ja aus dem Norden.
Ja, alle drei sind aus dem
alle
Norden.
Alle drei.
Die eine sind halt aus dem Westen und die andere aus dem Osten. Keine Ahnung. Also die CD-Verkäufe sind auch in Amerika natürlich radikal zurückgegangen. Das sind einfach nur noch Souvenirs. Kann ich nicht wirklich sagen. Also die Plattenfirmen, die da sind, zum Teil gehen sie ein, die ich kenne. Die meisten CDs sind entweder bei diesen zwei, drei größeren Plattenfirmen, und ich glaube, da ist also für eine Topband 3.000 bis 5.000 CDs, für eine nationwide bekannte Band sind 3.000 bis 5.000 CDs schon sehr, sehr viel. Und das ist natürlich nicht sehr, damit kann man ja kaum was anfangen. Und die anderen Bands, die müssen eben selber finanzieren oder auf kleine Labels selber machen. Aber es wird noch gekauft. Das Publikum ist halt doch zu einem großen Teil eben auch älter. Die kaufen die auch im Norden. Einige von den Bands machen sogar Vinyl. Die Wilders, die wir ja auch schon mal hier hatten, die machen gerne ihre ganzen Sachen auch nochmal auf Vinyl. Weiß nicht, wo das hingehen wird.
Und eine Konzertszene, gibt es die dann auch im Norden?
Ja, das ist überall. Im Norden hast du natürlich die Clubs. In Boston ist einfach eine der besten Musikszenen momentan in Nordamerika. Da ist ja auch das Berklee College of Music. Da studieren übrigens auch einige von den Delamay. Auch sehr ungewöhnlich, dass also Bluegrass-Musiker an einem Jazz-Institut studieren und dann Bluegrass spielen. Die spielen sehr viel, aber die Konditionen sind auch dort schlecht. Also die Bands, die momentan abräumen, das sind die Gruppen, die sich auch diesem Jam-Band-Circuit anschließen. Das sind Stehkonzerte, die einfach laut sind, wo die Leute Bier trinken können und einfach, die sind gern laut, die Amerikaner bei so Shows. Also da das Gesittete bei uns hinsetzen, die sind eher sogar so laut, dass die Musiker sagen, ach, ist das bei euch schön hier in Europa, hier hören die Leute ja zu. Also das hat man natürlich dann oft dort, dass es dann einfach ausgehen, Party haben und dazu halt eine Musik, die einfach dort entstanden, natürlich einen ganz anderen Hintergrundswert hat als bei uns, weil hier ist sie so fremd, dass niemand nebenher Bier trinken will eigentlich.
Wird es dann am Freitag auch bestuhlt sein im Franz K.?
Ja, wir machen halt natürlich Zugeständnisse an die Altersgruppe des Publikums, man muss es halt schon sagen, ist ein großer Teil ist einfach schon über 30 und ich finde eigentlich, es sind auch keine Konzerte, wo man sich unbedingt bewegen muss. Wenn wir einen Teil bestuhlen, nehme ich an, also es gibt ja da rechts und links, je nach Zuschauerzuspruch, wer sich bewegen will. Wenn wenig Leute da sind, kann man in den Reihen rechts und links tanzen, wenn man sich bewegen will. Es gibt so eine Art Freitanzszene, Hippie-Dancing nennen die das in Amerika. Bei Bands wie Deadly Gentlemen wird natürlich dann total abgegruft. Da ist einfach Action. Das ist hier noch relativ neu. Und wenn das dann vorm Publikum passiert, ist nicht gut. Und dann die Tänzer wollen aber auch wieder nicht irgendwo hinten in der Seite rumstehen und ein bisschen machen. Wir haben doch keine, da müssen sich alle irgendwie finden. Und wenn es mal eine Mehrheit gibt für irgendwas, dann wird man sich danach auch richten.
Und was heißt das mit der Freitanzszene? Freitanz, das ist einfach da, wo man steht, oder ist es dann?
Ja, na, wie willst du das machen? Dadurch, dass du halt die Leute, die Konzerte sehen wollen, die sitzen halt direkt davor. Das heißt, du kannst davor nicht mehr tanzen. Wenn, dann musst du dich rechts und links aufstellen. Also was nicht kommt, sind Line Dancer. Also die gehen zu einer ganz anderen Art von Musik. Die hassen Bluegrass. Also muss man wirklich sagen, da kommt keiner.
Das sind Formationstänzer oder was?
Diese Formationstänzer. Das hat seine Berechtigung. Ich halte davon nichts. Ich finde das einfach albern. Aber gut, besser als wenn sie nur rumsitzen. Aber es ist eine Art von Tanzstil, der wenig Achtung für die Musiker hat. Das ist eigentlich ein Disco-Tanzstil. Und wenn ich dann zu Konzerten gehe, zu Country-Bands und sehe halt 30 Line-Dancer in einem großen Block, bewegen sich wie so, manchmal Soldaten. Faszinierend, wenn man die Vögel so sieht oben am Himmel, die bewegen sich ja manchmal auch so in einem so einem Block, da finde ich es ja wieder schön. Aber die Line-Dancer, die schauen vor allem auf die Füße von sich selber und vom Nachbarn und tanzen ganz oft mit dem Rücken auch zur Band. Und das finde ich einfach, das geht nicht. Also und vor allem nicht vor der Band. Also wenn die das irgendwo hinten machen wollen. Aber dazu brauchst du auch spezielle Rhythmen, weil die ja Choreografien haben, die nur auf bestimmte Hits oder bestimmte Abfolgen von 8, 16 Takten laufen. geht bei Bluegrass nicht. Bei Bluegrass könntest du Square Dance machen, Contra Dance. Bei den Geigenstücken, da kommt es ja eigentlich auch her. Ein Teil der Bluegrass-Musik war immer Tanzmusik. Nur so schnell, wie Bill Monroe das gespielt hat, war das dann auch keine Tanzmusik mehr. Das hat sich dann im Oldtime hat sich das gehalten. Es gibt ja eine Stilrichtung, die nennt sich Oldtime. Die ist einfacher, melodieorientierter und interessanterweise sind das die Hippies der Country-Musik. Die hast du immer in den letzten 30 Jahren im Oldtime gefunden. Interessant. Also die haben sich mit Bluegrass, haben sich die progressiven, denkenden Alternativkulturen erst jetzt angefreundet.
Und die Hippies des Bluegrass, was machen die sonst noch so oder woran erkennt man die?
Ja, das sind die, die halt jetzt mittlerweile auf diese Jam-Band-Festivals gehen, weil eben auch Bands da sind, die freies Tanzen erlauben. Die strikten Bluegrass-Bands wie Bill Monroe oder dieser Stil, das geht nicht. Das sind die Stücke 3 Minuten, wilde Soli und das ist wie Jazz, wie Bebop. Da wird ja auch keiner Lindy Hop drauf tanzen. Das geht einfach nicht. Und jeder Stil hat seine Berechtigung, wobei Oldtime und Bluegrass sich immer gegenseitig befruchtet haben. Aber Oldtime ist wie Irish Folk, sag ich mal, Melodielinie, Melodielinie, Melodielinie. Da spielen nicht spontane Soli eine Rolle oder ein Gesang und dann ein Instrumentalsolo, sondern es sind eigentlich Songs oder Fiddletunes. Und dazu kann man natürlich perfekt tanzen.
Jetzt ist ja dieses Jahr auch ein großes Jubiläum. Bill Monroe, der Name ist schon oft gefallen. 100 Jahre wäre geworden.
Im September wäre er 100 Jahre geworden. Bill Monroe, es ist selten, dass man einem Mann ein ganzes Genre zuschreiben kann. Aber es ist so ein bisschen eine Schule gewesen. Er hat natürlich die Musiken, die er verwendet hat, nicht erfunden. Die Musiken, das sind ja hauptsächlich, ich sagte gerade schon, die Geigenstücke von den keltischen Auswanderern, überwiegend Schotten und Iren, die alle da im Südosten in den Appalachen sich verschanzt haben und nicht bemerkt wurden. Dann gab es natürlich die Sklaven, also sehr viel schwarze Musiker, die ja nicht nur Blues gespielt haben, sondern die haben für die Weißen auch gespielt, haben sich auch in Bands gemischt. Und Bill Monroe zum Beispiel sagt, einer seiner Haupteinflüsse ist ein schwarzer Bluesgitarrist namens Arnold Schulz. Wir kennen den alle natürlich, weil er ihn immer wieder erwähnt hat als sein prägendes Element. Und das Dritte, was im Bluegrass noch sehr wichtig war, war immer diese Kirchenmusik. Natürlich waren die alle sehr gläubig und haben sehr viel Kirchgänge gehabt, aber es ging nicht nur um die Inhalte des kirchlichen Songs, sondern es ging vor allem um diese Gesangstechnik, diese vielstimmigen Gesangstechniken, die auch im Gospel Spirit, weil dort sind das ja richtige gemeinsame Erlebnisse, nicht einfach so das Gesinge, wie man es, sag ich mal, hier halt oft erlebt hat. Das hat eine ganz andere, wie sagt man, Begegnung, auch der Leute untereinander in der Form des Singens, Shouting und Antworten und so. Und dieses Mehrstimmige hat sich von diesen ganzen Golden Gate Quartet zum Beispiel, dieser Stil, das findest du auch im Bluegrass. Diese Art von Gesangsarrangements, das ist eigentlich auch ein interessanter Ansatz. Und aus diesen Elementen hat er seine erste Band bestückt, hat auch viel Fehler gemacht, hat ein Akkordeon drin gehabt, hat er dann gelassen irgendwann. Und daraus haben sich dann aus den Musikern, die er dann natürlich, weil er der Haupttyp war, kamen alle zu ihm. Und dann hat er mit denen halt gespielt und sobald die gemerkt haben, oh, der verdient das ganze Geld und ich nix, haben die eine eigene Band aufgemacht. Und das ging halt dann bis in die frühen 60er.
Also er war auch ein richtiger Superstar damals, ja?
Ja, also er war der Konsequenteste, was den Stil betrifft. Bis zu seinem Tod war er wirklich sehr schroff oft, also ein sehr teilweise verschlossener Typ, der immer gesagt hat, keine Anpassungen, ich spiele das so, wie ich wollte. Und der kam Ende der 50er Jahre in die größten Schwierigkeiten. Also seine Kollegenbands, die dann ein bisschen liberaler waren, die haben dann mal auch ein bisschen Snare Drum dazu genommen, Country Songs gespielt, nicht immer nur diese Mountain Songs. Und er hat relativ viel Geld verdient, hatte Glück gehabt, weil Elvis auf seiner ersten Scheibe, That's Alright Mama, war die Rückseite, ein Bill Monroe-Stück, nämlich Blue Moon of Kentucky. Dadurch hat Bill Monroe einen schönen Paycheck immer bekommen, das hat er dann auch betont und fand er auch gut, hat dann auch eine ähnliche Version als Bluegrass-Version aufgenommen, aber wenn es nicht das Folk-Revival der 60er Jahre gegeben hätte, wäre Bluegrass in den 50er Jahren zu Ende gegangen. Das Folk-Revival, die Leute haben dann die Stanley Brothers und Bill Monroe vor allem entdeckt und Flatten Scruggs, die drei prägenden Bands, und haben die wieder nach oben geschoben. Und Bill Monroe, da ja eben einfach keine Lust hatte, sich anzupassen, ist in der Welle als Vater der Bluegrass-Musik dann eben doch zu den Ehren gekommen und konnte dann spielen, bis er 96 gestorben ist.
Und wir wollen ihm hier auch nochmal eine Ehre erweisen mit einem Bill Monroe-Song zu seinem 100. Geburtstag. Einer Ja,
ja, vielleicht. Bill Monroe war Mandolinenspieler. Also er hat auch die Rolle der Mandoline, er hat die Mandoline eigentlich vor dem Aussterben gerettet, auch bestimmte Mandolinenmodelle, flache Instrumente. Und eins seiner Signature-Stücke, also seiner, ja, wie sagt man, Signature-Tunes, seiner Erkennungsstücke, ist das Stück Rawhide. Das ist ein Stück in C, sehr ungewöhnliche Tonart für Mandolin, eher ungewöhnlich, wahnsinnig schnell gespielt. Also und ja, Rawhide ist für jeden Mandolinspieler, und ich bin ja auch eine der größten Herausforderungen, wenn man Bluegrass spielt.
Blue Moon of Kentucky, Bill Monroe, der Gründer des Bluegrass-Genre hier im Lokalmagazin. Der wird natürlich nicht auf der Bühne stehen am Freitag, das wäre es mal gewesen, oder? Dennoch, war der mal in Europa auf Tour?
Der war sogar in Tübingen. 1975 hat er ein Konzert in Tübingen gegeben. Ich war leider nicht da.
Jetzt hast du aber drei gleichwertige oder sogar darüber hinausgehende Acts beim Bluegrass Jamboree dabei. Sagen wir nochmal alle: Cahillan Morrison und Ellie West, Deadly Gentleman und Della May.
Und die werden auch alle, ist meine Vorgabe an die Künstler, sie werden auch alle ein Tribut an Bill Monroe machen. Entweder eine Story oder ein Song. Und bei der Schlusssession werden wir auch mindestens zwei Monroe-Songs spielen, also ihn weiterleben lassen.
Also das gehört immer zu den Bedingungen. Sie sollen Bill Monroe-Song spielen?
Nein, dieses Jahr. Weil dieses Jahr eigentlich müsste man im 100. Geburtsjahr Monroe sagen, jetzt machen wir einfach mal ein ganz traditionelles Bluegrass Jamboree. Und dachte ich, genau das machen wir nicht, sondern wir zeigen, das Genre ist nicht alt und wir schauen zurück, sondern wir schauen nach vorne. Aber da die Musiker ja immer nach hinten schauen, auch um das Genre zu lernen, dachte ich, die Reminiszenz machen wir nächstes Jahr, wer weiß, keine Ahnung. Wird mir schon was einfallen.
Und eine Besonderheit des Bluegrass Jamboree ist eben auch, dass die Bands dann quasi nach der letzten Band dann zusammen jammen.
Ja, das muss sein. Also es ist ja auch so, dass schon eine Band spielt, wenn die Leute in die Halle reinkommen, im Foyer. Es ist in Amerika so, wenn ein Bluegrass-Festival ein richtiges ist, dann kommen die Leute schon, stellen ihr Auto ab und das Erste, was sie machen, Kofferraum auf, Instrument raus. Und dann kommt der Nächste, da drüben steht ein Banjo-Spieler, ich spiele ja Gitarre. Was spielen wir denn? Ja, und die Tonarten sind klar, die Stücke sind klar, da gibt es einfach ein festes Repertoire. Und das ist ein sehr schönes Element, finde ich. Und das können wir natürlich im Dezember auf dem Parkplatz vom Franz gar nicht machen. Deswegen verlagern wir zumindest ein bisschen Stimmung ins Foyer. Und da wird ja die Gruppe Horse Mountain von Birgit und Dieter Stoll aus Kusterdingen, die werden dann da ein bisschen aufwärmen und da so die Atmosphäre schaffen. Und klar, zum Schluss sind wir dann alle auf der Bühne. Und das ist dann, da finden sich dann auch immer Lieder, das ist gar kein Problem.
Packst du dann deine Mandoline auch nochmal aus?
Ja, beim ersten Mal habe ich gedacht, ach, soll ich wirklich? Aber alle mochten es und dann dachte ich, na gut. Und so nach der Hälfte der Tour kann ich dann auch die Geschwindigkeit wieder gescheit mitspielen, die ihr da haben. Letztes Jahr hatten wir ja Michael Cleveland, diesen Hochgeschwindigkeitsgeiger. Das war schon harte Arbeit, da überhaupt mitzuhalten. Man will sich ja nicht blamieren.
Fährst du die ganze Tour mit?
Ja, das leiste ich mir. Das ist eigentlich nicht mein Job. Normal bin ich im Büro und plane die nächsten Tourneen. Aber da mir das Bluegrass Jamboree eigentlich auch ein Anliegen ist, dass ich gegenüber dem Publikum und gegenüber den Journalisten vertreten muss und das auch nicht irgendeinem Ansager überlassen kann, leiste ich mir das. Und wir gönnen uns ein klein bisschen Komfort mit einem schönen Reisebus und 18 Tage, 18 Städte. Wir kommen bis nach Prag, wir kommen bis nach Tschechien und bis in die Schweiz. Also es ist schon ganz, ganz nett. Ne? Aber am schönsten ist es natürlich hier. Diesmal gelingt uns nicht die Premiere, aber immerhin der zweite Abend hat den Vorteil, wir sind dann schon ein bisschen eingespielter, das heißt, die Qualitätsstufe ist noch ein bisschen höher und wir spielen noch 3-4 Konzerte hier in Baden-Württemberg und hoffen, dass es halt voll wird. Also sieht ganz gut aus. Ich denke, die Veranstalter sind, das Franz K. ist schon ganz ganz gut am Machen. Das DAI, das uns ja da unterstützt, die werden da auch noch werben. Auch, also man braucht, um so eine Veranstaltung hier erfolgreich zu machen, einfach viele Mitwirkende, auch ganz klar die Wüste Welle, die das Konzert übertragen wird, was mich sehr freut, was auch viele Reaktionen sogar schon in Amerika uns eingebracht hat. Was, ihr übertragt ein Bluegrass Festival aus Deutschland in die ganze Welt? Also das war für die, halten sich zwar für die Größten, die Amerikaner, aber sind dann doch überrascht, dass hier Bluegrass gespielt wird. Da werden sie dann fast wieder ein bisschen klein, weil sie sich denken, Mensch, die Deutschen, das ist ja echt toll. Was können wir eigentlich von den Deutschen? Und wir wissen nichts außer Schnitzel und Bier, höchstens. Weihnachtsmärkte, okay, die noch.
Gibt es irgendeine Stadt, die wo hier in Europa oder in Deutschland, die wo Bluegrass besonders gut ankommt, was so ein bisschen ein Zentrum auch wäre? Kann man nicht sagen.
Es gibt ein paar Events. Also die Bluegrass-Szene über die letzten 30 Jahre war im süddeutschen Raum immer etwas stärker. Es gibt ein Festival in Bühl, da bei Baden-Baden. Es gibt in München ein Festival. Es gibt hier auch in Kusterdingen ja so ein kleines, so ein gemeinsames Zusammentreffen, mehr eine Jam-Session in Kusterdingen am 5. Januar, kann ich schon verraten. Aber eine Szene gibt's nicht. Das sind einzelne Inseln, wo irgendwelche Leute, die das pushen, ehrenamtlich fast alle, die das promoten, dann funktioniert das halbwegs. Es gibt aber alle möglichen Organisationen, weil die gibt's natürlich immer in Deutschland und in Europa. Es gibt eine deutsche Bluegrass Music Association, es gibt eine europäische Bluegrass Music Association, eine Schweizer Bluegrass Music Association und ein Festivalforum. Ja, kann man sagen, kann man davon halten, was man will. Also besonders effektiv ist es nicht. Ich denke, man muss gute Bands bringen, gute Konzerte machen, gute Atmosphären. Dann kommt es von selber, dann wird es überall Zentren geben.
Also am Freitag, dem 2. Dezember im Franz K. Um 20 Uhr geht's Konzert los, 19 Uhr ist Einlass. Kann man da auch dann seine Instrumente mitbringen und im Foyer am Anfang ein bisschen mitspielen?
Also ich denke, Horse Mountain, die da spielen, werden da nichts dagegen haben. Wenn jemand, der weiß, wie die Stücke gehen, da noch ein bisschen was dazu macht, fände ich sehr lustig. Wir haben halt da leider keinen Platz, sonst hätte ich gesagt, da hätte man noch eine Ecke machen können im Saal. Also wenn jemand spontan kommt und wir sind mit dem Soundcheck fertig, man wird sehen.
Von 20 bis 23 Uhr hier auf der 96.6 alle Konzerte live und noch ein paar Interviews drumherum. So sieht's aus. Die Eckpfeiler, jetzt haben wir noch aufliegen. Was schlägst du vor? Deadly Gentleman oder Delamay?
Ich hätte gesagt Polk County von Delamay. Polk County. Nochmal was Flottes, oder?
Jo. Also Rainer, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht und wir sehen uns am Freitag.
Genau. Bis dann. Ciao.